heute hier, das wissen Sie, eine große Veranstaltung, bevor es zu spät ist, wissenschaftliche Perspektiven auf die faschistische Gefahr. Dieses Thema hat viele Facetten, deswegen haben wir hier viele Slots gleichzeitig. Und damit Sie schon mal eine Orientierung haben, ob Sie jetzt auch genau das Thema auseinandergebracht haben, was Sie haben.
Das ist nicht in Ordnung, dass eine Partei so eine Haltung vertritt. Also wollen wir daran erinnern, dass es eigentlich auch in einem demokratischen Rechtsstaat Möglichkeiten gibt, etwas gegen eine Partei zu tun, und daran erinnern wir.
Also wir sind als Wissenschaft und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Teil der Gesellschaft. Ja. Und deshalb ist es wichtig, sozusagen zu wichtigen gesellschaftlichen Fragen sich auch zu positionieren.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer dreiteiligen Sondersendung hier auf Radio Frei. Bevor es zu spät ist, wissenschaftliche Perspektiven auf die faschistische Gefahr, hieß jüngst eine Konferenz in Erfurt, die einen Tag vor dem Bundesparteitag der AfD am Zughafen stattfand. Eingeladen hatten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Und auch wir von Radio Frei haben diese Konferenz besucht. Einige Panels mitgeschnitten, Besucher und Besucherinnen der Konferenz gesprochen und kurze Interviews auch mit Soziologinnen, Philosophen und Politikwissenschaftlern geführt. Es ging unter anderem um Antigenderismus, aggressive Männlichkeit, wann ziviler Ungehorsam legitim ist und wie aussichtsreich ein AfD-Verbot ist. In der heutigen Ausgabe hören wir hinein in eine Diskussionsrunde zum Thema: Wer wählt die AfD? Wer könnte anders wählen? Klassenpolitik der Rechten. In dieser Runde stellen die beiden Politikwissenschaftler Floris Biskamp und Cornelius Helmert ihre Erkenntnisse zur Wählerschaft der AfD vor. Die Runde wird von André Bordosch und Sophia Hoffmann von der Universität Erfurt moderiert. Und wir steigen jetzt ein in das Eingangsstatement von Floris Biskamp, der nochmal erläutert, dass bundesweit gesehen junge Menschen nicht so stark AfD wählen, wie von vielen erwartet.
Eine Sache, die besonders in den letzten Jahren abgenommen hat, wo ich nochmal das vielleicht etwas richtigstellen möchte, weil es da so einen falschen Eindruck gibt, sind die jungen Menschen, also WählerInnen unter 25, die unterstützen die AfD immer noch unterproportional. Einzig ist es so, dass die bis vor 3-4 Jahren sehr, sehr stark unterproportional die AfD unterstützt haben, mittlerweile nur noch etwas weniger als der Durchschnitt der Bevölkerung. Fragt man dann aber nicht nach den sozialen Gruppen, in denen sich AfD-WählerInnen finden, sondern eher nach den Einstellungen, die AfD-WählerInnen hegen, da gibt es eine Sache, die ganz klar alles andere aussticht, und das ist die Ablehnung von Migration. Egal, wie man das statistische Modell aufbaut, so wie man diesen einen Faktor reinnimmt, verschwinden alle anderen in ihrer Erklärungskraft fast oder komplett. Das heißt, die Ablehnung von Migration ist das, was AfD-WählerInnen wahrscheinlich im Durchschnitt am allermeisten motiviert. Könnte sich in den letzten 2 Jahren auch geändert haben, das wissen wir noch nicht so genau, aber das war lange das eine Motivierende. Und das heißt zum Beispiel auch, dass jetzt die überproportionale AfD-Unterstützung unter Menschen ohne Hochschulabschluss, unter ArbeiterInnen, unter Ostdeutschen wahrscheinlich deswegen so hoch ist, weil unter diesen Gruppen eben auch die Ablehnung von Immigration besonders hoch ist. Wenn man jetzt weiter fragt, warum lehnen AfD-WählerInnen denn Immigration ab, geschieht das aus eher kulturellen Motiven, also aus der Angst vor kultureller Überfremdung, oder eher aus ökonomischen Motiven, also aus einer Wahrnehmung von ImmigrantInnen als ökonomische KonkurrentInnen, dann fällt auf, dass die Studienlage leider relativ dünn ist. Was man wahrscheinlich sagen kann, ist, beides spielt eine Rolle, beides ist nicht ganz so leicht zu trennen, und wahrscheinlich ist das Kulturelle etwas wichtiger. Wenn man jetzt, hier soll ich am Klassenpolitik gehen, nach den spezifisch ökonomischen Einstellungen fragt, zeigt sich, dass die AfD-WählerInnen relativ heterogen sind, also es sind ziemlich viele verschiedene Einstellungen dabei. Tendenziell sind sie eher marktliberal orientiert. Wenn sie gefragt werden, willst du lieber niedrige Steuern und niedrigere Sozialabgaben und dafür auch niedrigeres soziales Sicherungsniveau, sagen die, ja, das will ich, im Gegensatz dazu, das alles erhöht zu haben. Was aber ökonomisch oder an ökonomischen Einstellungen AfD-WählerInnen besonders auszeichnet, ist der pessimistische Blick auf die ökonomische Lage im Land. AfD-WählerInnen sehen die ökonomische Lage von Deutschland so schlecht wie die WählerInnen keiner anderen Partei, und sie sehen auch, dass das in Zukunft noch schlechter wird. Und das ist sehr ausgeprägt, und das ist deutlich ausgeprägter und deutlich erklärungskräftiger als sowohl die reale persönliche Lage der WählerInnen als auch die wahrgenommene persönliche Lage der AfD-WählerInnen. Und jetzt kann man natürlich den Blick rumdrehen und sagen, jetzt habe ich mir angeguckt, wer wählt so die AfD? Und jetzt kann man sich fragen, was tut jetzt die AfD klassenpolitisch? Und da fällt auf, wenn man sich die Programme der AfD anguckt, also insbesondere die bundesweiten Programme, dass sich da relativ wenig geändert hat seit 2013. Die AfD-Programmatik ist relativ deutlich unternehmensfreundlich, marktliberal, fiskalkonservativ. Sie vertritt Politik, die insbesondere Unternehmen und Menschen mit höheren Einkommen und Vermögen begünstigen würde. Und es ist eben, gibt dieses Klischee, dass nach dem Austritt von Lucke oder später nach dem Auftritt von Meuthen sich die AfD solidarisch-patriotisch umorientiert habe. Das stimmt aber einfach nicht. Auch wenn es einige im Thüringer Landesverband gerne so hätten, hat sich das bundesweit einfach nicht durchgesetzt. Insbesondere verspricht die AfD steuerpolitische Reformen, die vor allem Unternehmen und Menschen mit Vermögen und Einkommen begünstigen würden. Und sie verspricht de facto eine deutliche Verschlechterung der Lage, insbesondere von Arbeitslosen oder Menschen, die von Arbeitslosigkeit gefährdet sind. Die einzige Ausnahme ist die Rentenpolitik, wo sie eine deutliche Erhöhung des Rentenniveaus in Aussicht stellt. Aber auch da muss man festhalten, dass gerade die Rente das Sozialversicherungssystem ist, das am wenigsten umverteilt und wovon diesen Reformen insbesondere die ökonomisch gut Situierten profitieren könnten. Wer prekär beschäftigt ist, eine Erwerbsbiografie mit langen Unterbrechungen und Zeiten der Arbeitslosigkeit hat, wird von einer pauschalen Erhöhung des Rentenniveaus relativ wenig profitieren. Dann ist natürlich, wenn man das zusammen betrachtet, auffällig, dass die AfD Politiken vertritt, die ihren eigenen WählerInnen relativ wenig nützen würden und eher tendenziell schaden würden, vor allem den einigen Gruppen nützen würden, die sie gar nicht so sehr wählen. Wenn man das fragt, wie kann das eigentlich sein, wie gelingt das eigentlich, muss man wahrscheinlich darauf verweisen, dass es der AfD gelingt, Wirtschafts- und Sozialpolitik eben nicht klassenpolitisch zu thematisieren, sondern als eine Abwehr von äußeren Gefahren. Die äußeren Gefahren sind dann in ungefähr der Reihenfolge im Auftreten. Die Eurokrise sind Immigration, ist der demografische Wandel und der Verfall von Familien und ist dann die Kombination aus den Folgen von Klimapolitik, Energiepolitik und Russlandpolitik. Und das sind alles Entwicklungen, wo die AfD sagt, das gefährdet den Wohlstand im Land. Dafür sind die anderen Parteien zuständig und wir bewahren euch davor. Und da trifft sich dann die Politik der AfD oder das Versprechen der AfD mit den pessimistischen Aussichten der eigenen WählerInnen. Und das könnte man, wenn man schon so nah an jener ist, als die Klassenpolitik einer demobilisierten Klassengesellschaft bezeichnen.
Ja, vielen Dank, Herr Biskamp. Sie haben ja eben schon angesprochen, dass der Thüringer Landesverband da vielleicht ein paar andere Akzente setzt. Sehr gut informiert darüber ist Herr Helmert und wir freuen uns jetzt sehr über Ihr Eingangsstatement.
Genau, Dankeschön. Wir haben relativ große Themen aufgeworfen für die AfD insgesamt. Thüringen ist da immer noch ein Spezialfall. Schon seit Gründung der AfD ist Thüringen da ein Spezialfall. Und wenn die Frage gestellt wird, wer wählt die AfD, müssen wir sagen, alle. Also in Thüringen ist die AfD etabliert über alle sozialen Milieus hinweg, über alle Altersschichten, über alle Geschlechter hinweg. Auch da gibt es Schwerpunkte, keine Frage. Also auch hier sehen wir, dass beispielsweise Frauen weniger AfD wählen als Männer. Aber auch bei Frauen sind es bei der Landtagswahl 24 noch 27% gewesen. Also über jede vierte Frau in Thüringen hat auch hier die AfD gewählt. Also auch wenn da das unterproportional ist, ist es noch auf die Gesamtbevölkerung gesehen ein sehr großer Anteil. Was vor allen Dingen 24 hier ein Stück weit anders war, als Floris gerade für die Gesamtentwicklung dargestellt hat, war der Blick auf die JungwählerInnen. Da haben wir gesehen, dass die 2024 überproportional vertreten waren. Und vor allen Dingen, wenn wir auf junge Männer schauen. 46% der sich selbst männlich identifizierenden Personen unter 25 haben 24 die AfD gewählt. Also fast jede zweite Person. Überrascht auch nicht mit Blick auf den Wahlkampf, den die AfD hier gefahren hat. Einerseits hat die AfD in Thüringen ganz bewusst Jugendliche angesprochen, hat einen Wahlkampf gesetzt, der sehr bewusst auf Jugendliche abgezielt hat. Zwei Tage vor der Landtagswahl, einer der wichtigsten Tage in so einem Wahlkalender, hat Björn Höcke mit 200, 300 Jugendlichen eine Mopedtour in seinem Wahlkreis unternommen. Das zeigt also schon, wie viel Wert er hier drauf gelegt hat und das auch schon seit Anfang an. Seit 2013 hat Björn Höcke versucht, schon bewusst die Jugend zu adressieren, hat sich immer für die besonders radikale junge Alternative eingesetzt, auch bundesweit dann für die Generation Deutschland und hat hier ganz bewusst Akzente gesetzt und hat dort auch an die Krisenphänomene und auf die Identitätssuche von vielen Jugendlichen, die durch unter anderem die Corona-Pandemie ausgelöst wurden, ganz bewusst hier drauf gesetzt und versucht, Jugendliche anzusprechen. Und heute tatsächlich, ich finde es auch in der Nachrichtenlage noch viel zu wenig präsent, haben wir Schulen in Thüringen, wo zumindest in unseren Interviews, Studien davon berichtet wird, dass es eine rechtsextreme Hegemonie gibt. Dass es einzelne Jugendliche gibt, die sich als nicht rechts identifizieren und dass die da isoliert sind, dass die angegangen werden, dass die angegriffen werden. Wir sehen, dass die sogenannten besonderen Vorfälle an Schulen, dass die nach oben gegangen sind. Also wir sehen hier eine ganz dramatische Entwicklung, die, glaube ich, noch viel zu wenig Berücksichtigung findet. Weil das natürlich auch die WählerInnen der Zukunft sein werden. Und hier ist eher davon auszugehen, dass sich der Anteil mit dem Zeitverlauf nach erhöhen wird. Weil gerade bei der Landtagswahl waren es vor allen Dingen die WählerInnen über 60, die das AfD-Ergebnis nach unten nivelliert haben. Wir sehen es auch, wenn wir jetzt vor allen Dingen mal die drei Ausnahmestädte Weimar, Jena, Erfurt herausrechnen, sehen wir, dass die AfD in weiten Teilen von Thüringen nah an der absoluten Mehrheit ist. Ich glaube, bei der Bundestagswahl waren es die drei Städte rausgerechnet 42-43%. Seitdem sehen wir auch in Umfragen, dass die AfD weiter zugelegt hat. Vorgestern kam, glaube ich, die letzte Umfrage für Thüringen heraus. Da hat die AfD 40% bekommen. Also wir sehen es hier mit einem flächendeckenden Phänomen, was über vor allen Dingen das ländliche Thüringen, aber auch in den genannten Städten wahrzunehmen ist. Die AfD, Floris hat es schon angesprochen, positioniert sich hier ein Stück weit anders. Jetzt gerade beim Parteitag, das wird ja vor allen Dingen interessant, wenn es darum geht, was da passiert, wie die unterschiedlichen Richtungsstreitigkeiten in einzelnen Landesverbänden, wie die ausgehen, Nordrhein-Westfalen beispielsweise, Brandenburg. Da sehen wir, dass es da durchaus unterschiedliche Strömungen in den jeweiligen Verbänden gibt. Die nehmen wir in Thüringen kaum mehr wahr, sondern spätestens seit 2024. Ich glaube, letzte offene Konfrontation war beim Listenparteitag im November oder Dezember für die Bundestagswahl 25. Da haben wir gesehen, dass der Bundestagsabgeordnete Stefan Brandner gegen eine der rechten Hände Höckes angetreten ist, Stefan Möller. Die haben dann so eine Art Burgfrieden geschlossen. Stefan Möller tritt morgen an, soweit ich weiß, ohne Gegenkandidaten, um im Bundesvorstand zu kommen. Wir sehen also auch hier, dass Höcke immer mehr Einfluss gewinnt und dass es innerhalb des Thüringer Landesverbandes zumindest keine wirklich nach außen hin wahrnehmbare andere Strömung, andere Richtung mehr gibt. Das hat sich über die Jahre, hat er erfolgreich geschafft, zurückzudrängen, teilweise mit fragwürdigen Methoden, aber das führt, glaube ich, ein Stück zu weit. Die Themen, das ist mein letzter Punkt, die AfD hier anspricht und die für die AfD Wahl gewinnt sind an der Stelle auch, unterscheidet sich an der Stelle nicht so weit von dem, was bundesweit wahrzunehmen ist. Wir haben es vor allen Dingen früh gesehen, dass die AfD versucht hat, an Themen anzudocken, die schon in der Gesellschaft vorhanden waren, an Einstellungen anzudocken, die vorhanden waren und diese zu besetzen. Migration beispielsweise ist jetzt nicht, oder eine migrationsfeindliche Einstellung ist nicht neu, ist nicht durch die AfD in die Thüringer Bevölkerung gekommen. Wir haben hier den Thüringen-Monitor, der das schon seit 2001 nachgewiesen hat, dass da teilweise als ethnozentrische Einstellung beschrieben, teilweise noch 10% Punkte höher vertreten waren in der Bevölkerung als jetzt. Wir haben nur keine Partei gehabt, sehr lang, die genau diese Einstellung für sich genutzt hat und für sich Weber gemacht hat. Die NPD war lange Zeit die einzige Partei, die das zumindest versucht hat, aber so als Schmuddelpartei nicht als Weber erschien. Das hat die AfD in den vergangenen 12 Jahren geschafft oder 13 Jahren geschafft, bewusst anzugehen und hat es bewusst geschafft, hier eine Normalisierung, eine Enttabuisierung herzustellen. Und das ist eine, was ich immer wieder paradoxe Entwicklung finde. Der Landesverband, aber auch die Bundespartei entwickelt sich immer radikaler, die Positionen werden immer krasser. Trotzdem gibt es eine fortschreitende Normalisierung und Enttabuisierung, die wir vorstellen. Und das finde ich eine sehr beachtliche Entwicklung an der Stelle. Also wir sehen es hier an vorhandener Einstellungsmuster, hat sich die AfD angedockt, hat versucht, die ganz bewusst für sich zu nutzen. Sie macht es aber auch, und das ist die Wechselwirkung, indem sie diese Themen in der Öffentlichkeit hält und wahlentscheidend hält. Wir haben es im Vergleich beispielsweise 2021, 2025 bei den Bundestagswahlen gesehen, da gab es eine sehr große Verschiebung, was die wahlentscheidenden Themen gewesen sind. Das jetzt auf Bundesebene war das 2021 noch die Klimafrage, ich weiß gar nicht, 2025 Platz 3 oder 4, wo die noch entscheidend waren, sondern die AfD hat es hier geschafft, über 2-3 Jahre hinweg dieses Thema oben zu halten. Und auch demokratische Parteien haben ihren Anteil daran getragen, indem sie dieses Thema mit adressiert haben und versucht haben, hier ein Stück weit auch Themen, auch Inhalte der AfD zu übernehmen. Hier in Thüringen haben wir es bei Landratswahlen beispielsweise gesehen, dass Plakate von Sesselmann dann durch CDU-Kandidaten nahezu wortgleich in der FAZ war es, glaube ich, abgedruckt wurden. Also da sieht man auch hier diese Strategie, die hat nicht verfangen. Wir sehen es bei den Umfragen, wir sehen es bundesweit, wir sehen es mit Blick auf Thüringen. Die Strategie geht nicht auf, sondern das Original wird gezählt. Die AfD ist die Partei mit Abstand, die hier am meisten, der am meisten Kompetenzen zugeschrieben werden beim Thema Migration. Und wenn das Thema in der Öffentlichkeit ist, hilft es der AfD, weil das Thema dann ihr zugesprochen wird und dann für sie wahlentscheidend ist. Andere Themen versucht die AfD auch bewusst zu setzen und hier auch wieder anzuknüpfen. Klimapolitik beispielsweise oder so eine Ostidentität, die hier angesprochen wird, sind dann noch zwei andere Beispiele, vor allen Dingen vom Thüringer Landesverband, aber dazu vielleicht gleich in der Diskussion mehr.
Ja, vielen Dank für diese beiden hochinteressanten Eingangsstatements. Ich würde jetzt mal ein, zwei vertiefende Fragen stellen, die einerseits eben darauf dringen, tatsächlich das Wahlverhalten der Wähler und Wählerinnen besser zu verstehen, also quasi die Nachfrageseite, aber dann eben auch ein bisschen zu verstehen, wie die AfD das eigentlich, ihr Zitat, schafft, diese Themen, die offenbar in der Gesellschaft vorhanden sind, anzusprechen, also ein bisschen auf die Angebotsseite nachzugehen. Also einerseits würde ich gerne auf diese Geschlechterfrage tatsächlich eingehen. Also man sieht ja diese Unwucht sowohl in Thüringen als auch bundesweit, dass mehr Männer die AfD wählen. Das scheint einerseits vielleicht ziemlich offensichtlich, aber da würde ich trotzdem einmal gerne bei Ihnen nachfragen, wie das eigentlich erklärt. Und wenn Sie gerade statistische Untersuchungen anführen, ob es da noch Korrelationen gibt, sozusagen was für Männer und was für Frauen die AfD vielleicht eigentlich wählen und nicht wählen. Und dann hört man ja auch immer wieder, dass auch in Bezug auf deren neuen Rechten in ganz Europa wird ja als erklärendes Moment auf der Wählerschaft immer wieder die fehlende Selbstwirksamkeit hinzugezogen oder dass so ein Kontrollverlust, den Menschen empfinden angesichts externer Entwicklungen, der Rückzug des Staates, Globalisierung, solche Stichworte. Und da würde ich Sie einmal gerne beide auch bitten, vielleicht uns ein bisschen zu erläutern, was eigentlich hinter diesen jetzt statistisch erwähnten Voraussetzungen steht. Also was steht eigentlich hinter dem Aufkommen von, was wir jetzt traditionelle oder patriarche Geschlechtervorstellungen zum Beispiel haben. Was steht eigentlich hinter dieser Ablehnung von Migration, die ja oft auch paradox ist. Also ist das eigentlich, wird die Migration abgelehnt, weil sie tatsächlich materielle negative Auswirkungen auf die Lebensrealität von Menschen haben, oder ist das eigentlich mehr so ein imaginierter Bereich, wo die Wähler dann das vermuten, dass sie hier wieder eine Kontrollerfahrung haben können? Also das, da würde ich Sie gerne bitten, etwas uns mehr zu erläutern. Und dann eben auf dieser Angebotsseite, reagiert die AfD eher auf Strömungen, Vorstellungen, veränderte Wahrnehmungen in der Gesellschaft, indem sie dann maßgeschneidertes Angebot macht, oder verändert sie diese tatsächlich durch ein steuerndes Angebot? Und egal wie sie das macht, wie schafft sie das? Ist das die hochgelobte sozialen Medienkompetenzen von einigen AfD-Menschen, oder was sind die Kompetenzen, über die die AfD eigentlich verfügt, diese Themen hochzuhalten, die sie offenbar oder vielleicht besser macht als andere Parteien?
Ich würde vielleicht mit dem Letzten einfach erstmal anfangen. Eine Sache, die bemerkenswert ist, wenn man sich die Mobilisierung der AfD anschaut, ist, dass die eigentlich bei allen großen Krisen der letzten 15 Jahre, seitdem, oder jetzt 13 Jahre, die sie existiert, immer es geschafft hat, so eine Gegenposition zu der Position zu vertreten, die fast alle anderen vertreten haben. Das ging los mit der Gründung im Rahmen der Euro-Krise, wo sie als einzige gegen die, in Anführungszeichen, Euro-Rettungspolitik direkt waren, weil auch FDP und Linke nicht so entschieden sich dagegen positioniert haben wie sie. Das war am Anfang, hat ihnen das eine gewisse Basis gebracht, aber hat nicht zu den 5% gereicht. Dann kam die Krise des Migrationsregimes oder wie immer man das dann bezeichnen mag, ab 2015. Und da ist es, da hat der Gauland auch so offen gesagt, ein Geschenk für die AfD, weil sie da quasi ihren Markenkern nach außen kehren konnte, sich damit als neuen Markenkern aufstellen konnte und damit direkt alle diejenigen mobilisiert hat, die insbesondere die CDU in dieser Zeit dann verloren hat. Und dann wurde es aber eigentlich dann mit den folgenden Krisen, also insbesondere mit der Covid-Krise und der kombinierten Klima-Russland-Energie-Entwicklung interessanter, weil da hat sie auch jeweils die Gegenpositionen bezogen. Das hat ihnen erstmal überhaupt nichts gebracht. 2020, als die Covid-Krise kam, hat ihnen das eigentlich nur geschadet. Aber danach, als dann es mehr und mehr Menschen in der Bevölkerung gab, die irgendwie den Eindruck hatten, irgendwas ist in dieser Zeit schlecht gelaufen, die Politik hat was schlecht gemacht, dann konnte die AfD im Nachhinein mit dieser Art der Mobilisierung dann neue Milieus an sich bünden, die vorher nicht bei der AfD waren. Das finde ich bemerkenswert. Und das war bei der, insbesondere der Zuspitzung des Ukraine-Krieges ab 2020 wieder sehr ähnlich. Da hat sie von Anfang an die AfD stärker als alle anderen Parteien, ausgenommen vielleicht BSW, aber eigentlich stärker als anderen Parteien, eher russlandfreundliche Positionen bezogen und ist wohl erstmal hart bestraft worden. Die Grünen sind belohnt worden und auch das hat sich dann ab 2023, 2024 wieder herumgedreht. Also irgendwie, sie bezieht immer in jeder großen Krise die Gegenposition zum Mainstream und hat es damit bisher immer langfristig geschafft, sich eine Wählerinnengruppe nach der anderen so zu erschließen. Dann in der Frage, springe ich jetzt zur ersten Frage nach Geschlecht. Da ist es, also gibt es konkurrierende Hypothesen. Es gab, und da ist ja die Frage, also ich habe ja eben behauptet, dass die AfD vor allem bei den Gruppen erfolgreich ist, wo Migration viel abgelehnt wird und genau deshalb das so ist. Und das war bei Geschlecht international bei Rechtsaußenparteien lange nicht so. Also diese Geschlechterdifferenz, dass Rechtsaußenparteien zu 2/3, 3/4 von Männern gewählt wurden, war durch die Bank weg fast immer so. Aber lange war es so, dass auf der Einstellungsebene Frauen genauso rassistisch waren wie Männer auch, aber weniger das gewählt haben. Deswegen wurde die Wahl lange erklärt dadurch, dass Männer eher dann dazu geneigt haben, diesen Normbruch zu begehen und diese gewaltsame Selbstwirksamkeit getan haben, während Frauen davor eher zurückgeschreckt sind. Und heute muss man aber sagen, dass insbesondere bei jungen Menschen tatsächlich auf der Einstellungsebene auch diese starken Differenzen zu sehen sind. Also dass junge Frauen sind die gesellschaftlich progressivste soziale Gruppe, die es gibt. Junge Männer sind das eindeutig nicht. Das heißt, da ist dann wirklich, liegt dem eine Einstellungsdifferenz zugrunde, wo man dann, da komme ich jetzt, kann ich nur das Gleiche sagen, was dann auch irgendwie im Feuilleton der diversen Zeitungen steht, liegt dann vielleicht irgendwie an der Unsicherheit der Position von jungen Männern und der Unsicherheit von Männlichkeit oder und Affekten, die sich daraus ergeben, aber da bin ich jetzt jenseits meines Forschungsgebietes, sondern im Bereich des feuilletonistischen Laberns, weswegen ich das jetzt sein lasse. Und noch kurz zur zweiten Frage, was dahinter steht. Also ich glaube, also man, die Studienlage ist dann nicht so eindeutig, dass man das jetzt so zack, 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 hier, das sind die drei Papers, die beweisen das und das, beantworten könnte. Aber ich würde sehr deutlich dazu neigen, das nicht so gegeneinander auszuspielen, zu sagen, da gibt es reale ökonomische Gründe versus ist so was Fantasiertes, Kulturelles. Es gibt wahrscheinlich reale, auch begründete ökonomische Befürchtungen von Abstieg davon, dass gewisse Lebensmodelle nicht mehr so funktionieren. Also das Modell des Facharbeiters auf der Schwäbischen Alb, der jetzt hier in derselben Firma schafft, wo sein Vater geschafft hat, wo dann auch der Sohn noch schaffen kann und davon können die jetzt ein Einfamilienhaus bezahlen, dann kann man sagen, das ist eh spießig und scheiße, aber das ist ein Lebensmodell, was Menschen hatten und das Lebensmodell ist prekärer und es ist viel daran prekärer geworden und daraus wird dann irgendwie subjektiv Sinn gewonnen und das ist dann Sinn, der ideologisch an die AfD anknüpfbar ist. Das, ich mache an der Stelle erstmal einen Punkt, weil du sollst auch noch was sagen.
Dankeschön. Genau, ich glaube, die AfD hat einen strategischen Vorteil. Sie kann Behauptungen aufstellen, die erstmal nicht überprüft werden müssen, die nicht in der Wahrheit genügen müssen, sondern die ganz bewusst auch an die affektive Ebene der Rezipientinnen ansetzt an der Stelle. Wenn ganz Thüringen darüber spricht, dass es einen Fachkräftemangel gibt, dass Kliniken keine Beschäftigten mehr finden, der ehemalige Ministerpräsident nach Vietnam gereist ist, um Menschen anzuwerben, die hier arbeiten will und Björn Höcke im gleichen Monat schwadroniert, dass Deutschland durchaus mit 20 Millionen Menschen weniger auskommen könnte und noch funktionieren würde, wird es an der Stelle nicht überprüft, sondern bedient vor allen Dingen die affektive Ebene der WählerInnen, der SympathisantInnen und spricht genau diese an. Und das ist so ein strategischer Vorteil, den die demokratischen Parteien an der Stelle nicht haben und das ist der große Nachteil der demokratischen Parteien an der Stelle. Social Media ist ein wichtiger Faktor, der aber, wie ich auch finde, auch im Feuilleton viel zu übertrieben dargestellt wird, vor allen Dingen, wenn ich auf die Europawahl 2024 achte und die Verschiebung bei jungen Menschen, wie sie gewählt haben, war es teilweise der einzige Erklärungszusammenhang, die Social Media Kompetenz auf TikTok der AfD. So einfach ist es nicht an der Stelle, sondern es sind die richtigen Inhalte für die richtige Plattform, für die richtige Zielgruppe, die die AfD hier angesprochen hat, um ihre Inhalte zu transportieren. Aber wenn wir uns die Wahlkämpfe anschauen, setzt die AfD teilweise gar nicht mehr auf eigenen Wahlkampf. Wenn wir im Bundestagswahlkampf 2025 hat Björn Höcke mit Abstand reichweitenstärkste in Thüringen kein einziges TikTok oder keine einzige Telegram-Nachricht, glaube ich, abgesetzt. Jetzt war gerade Landratswahlkampf in Saalfeld-Rudolstadt, ein AfD-Kandidat war aussichtsreich. Björn Höcke hat es nicht mehr erwähnt auf seinen Social-Media-Kanälen. Also das wird an der Stelle auch von der AfD weit weniger genutzt und vor allen Dingen weniger professionell genutzt, als es oftmals so die Erklärung ist. Und das Gegenmodell ist auch nicht einfach, wir müssen jetzt zu TikTok gehen. Das hatte ich teilweise bei SeniorInnenkreisen von Gewerkschaften als Schlussfolgerung. Wenn wir jetzt auf TikTok gehen, dann können wir der Entwicklung was entgegensetzen. So einseitig ist es nicht, sondern es ist immer die Frage, welche Inhalte für welche Zielgruppe, auf welche Plattform, mit welchem Medium angesprochen werden an der Stelle. Wie es die AfD schafft, ist es hier vor allen Dingen wieder auf die Einstellungsebene anzuspielen und was wir, glaube ich, noch stärker berücksichtigen müssen, dass diese Einstellungsebene was ist, was sich nicht innerhalb einer Legislatur verändern wird und auch was zur nächsten Wahl wahrscheinlich noch nicht wahlentscheidend sein wird, sondern was Einstellungsebenen sind, die über Jahre, Jahrzehnte hinweg wirken. Wir haben das beispielsweise immer wieder auf Gemeindeebene verglichen. Mein Kollege Christoph Richter, die Wahlergebnisse auf Gemeindeebene, da sehen wir eine hohe Übereinstimmung, wo heute AfD gewählt wurde, überproportional, dass da auch früher überproportional die NPD gewählt wurde. Und gleichzeitig sehen wir auch, wenn wir da die Daten wiederum vom Thüringen-Monitor zu Hilfe nehmen, dass es da auch eine große Übereinstimmung gibt. Und ein Punkt, den wir als Erklärfaktor, glaube ich, noch nicht angesprochen haben, also ich habe es überhört, ist die sehr hohe Demokratieunzufriedenheit und das sehr hohe Misstrauen in sowohl Landesregierung als auch Bundesregierung, die sehr entscheidend dafür sind, dass es SympathisantInnen für die AfD gibt, beziehungsweise dass sie sich für die AfD zur Wahl entscheiden. Also das ist hier ein sehr hoher Erklärfaktor, was wir gesehen haben. Wir sehen es auch im Zusammenhang da, wo früher überproportional NichtwählerInnen waren, dass jetzt überproportional AfD gewählt wird. Das sind also alles so Faktoren, die da mit reingezählt werden. Und genau dieses Misstrauen, diese Demokratieunzufriedenheit, die wird natürlich hier auch permanent bedient. Wenn wir uns das Landtagsgeschehen anschauen, der AfD hier in Thüringen, wird ganz bewusst diese Unzufriedenheit, egal ob mit der Regierung Ramelow, mit der Regierung Vogt, mit der Ampelregierung im Bund, beziehungsweise jetzt mit Schwarz-Rot, wird hier ganz bewusst geschürt und es werden Katastrophenszenarien hier inszeniert an der Stelle auch im Hinblick beispielsweise auf das Geschehen jetzt am Wochenende werden hier bürgerkriegsähnliche Szenen dargestellt und Szenen ausgesprochen, um auch ganz bewusst wiederum Angst zu schüren. Weil die Angst, das ist wiederum auch ein ganz hartes Motiv für die AfD, worauf sie andocken kann. Sie verspricht nämlich das scheinbar einfache Rezept, wie diese ganze Angst behoben werden kann, wie dieser Zustand zurückgefahren werden kann, nämlich indem Migration zurückgedreht wird, indem es eine Remigration gibt. Das sehen wir bis dahin, wenn sogar Fußball-WM-Ergebnisse durch Björn Höcke jetzt auf die Hautfarbe der Spieler der Nationalmannschaft zurückgeführt wird und da so ein Geraune existiert, dass es immer wiederum darum geht, genau diese Migrationsfrage für alles verantwortlich zu machen.
Ja, super, ne? Ich würde sagen, wir öffnen. Vielen Dank für die Statements. Wir haben jetzt noch 10 Minuten, André.
Ja, genau. Wir haben jetzt noch ungefähr 10 Minuten und ich würde vorschlagen, Sie haben jetzt die Gelegenheit, wir sammeln noch mal 2 Fragen aus dem Publikum und Sie picken sich jeweils eine raus. Sie müssen aber wissen, wenn Sie jetzt fragen, dass wir aufzeichnen, diese Diskussion bei Radio Frei, also Sie werden berühmt, zumindest Ihre Stimme an dieser Stelle. Also, aber das soll niemand abhalten, eher im Gegenteil. Wer möchte? Da haben wir noch eine.
Hallo, ja, vielen Dank. Ich hatte die Frage, von linker Seite hört man ja immer mal wieder als Antwort oder öfter von Linkspartei, auch so aus dem Kreis von Jacobin etc., dass man so eine Art, so wohlfahrtsstaatliche Politik oder sozusagen mehr Wohlfahrtsstaat ein geeignetes Rezept wäre, um der AfD da was entgegenzusetzen. Da würde mich interessieren, was Sie davon halten.
Okay, ich sammle noch eine. Wer möchte noch dazu? Hier hinten?
Ich mache es ganz kurz. Welche Rolle spielt Bildung als Faktor?
Sozialstaat finde ich grundsätzlich erstmal gut, aber ich glaube, es wird nicht direkt die Auswirkungen haben, zumindest für Thüringen traue ich mich das zu sagen, dass AfD-WählerInnen demobilisiert werden, weil ich hatte es eben versucht darzustellen, die Wahlentscheidung hier nicht auf rationalen Begebenheiten, und Floris hat es ja auch angesprochen, zurückzuführen ist. Also ich habe mehr Geld in der Tasche, deswegen bin ich unzufriedener und will nicht mehr AfD. So einfach ist die Kausalität an der Stelle nicht, sondern in ganz weiten Teilen Thüringens gibt es so eine starke Polarisierung, dass sämtliche Informationen, sämtliche Politik, die betrieben wird von den demokratischen Parteien, dahingehend umgedeutet wird, also dass es negativ ausgelegt wird an der Stelle. Das wird so einfach nicht funktionieren, ist unabhängig davon, aber trotzdem richtig, weil es den weiteren Zulauf ein Stück weit begrenzen wird. Aber das ist nicht die einzige Antwort.
Ja, und es ist bei der Bildung, glaube ich, auch ähnlich. Also der Kollege Elmar Falani hat mal gesagt, Bildung ist immer gut, aber nicht als Lösung. Und ich habe ja eben gesagt, es gibt also die Korrelation, dass Menschen mit Hochschulabschluss eher weniger AfD wählen als Menschen ohne Hochschulabschluss. Aber das heißt nicht, dass wenn man jetzt alle auf die Unis schickt, das Problem gelöst wird, weil es auch nicht ganz klar ist, ob das jetzt wirklich daran liegt, dass man an der Uni die unglaublich guten Bildungserfahrungen macht, die einen dann gegen Rassismus und Rechtsextremismus immunisieren, oder ob es einfach daran liegt, dass Leute, die einen Hochschulabschluss haben, anders auf dem Arbeitsmarkt positioniert sind, eine andere Lebenswelt haben, wo sie dann die Welt anders wahrnehmen und das ist überhaupt nicht wirklich die reale Bildungserfahrung, das ist. Und ich glaube, dass insbesondere demokratische politische Bildung, antirassistische Bildung, antisexistische Bildung, antisemitismuskritische Bildung, bitte beliebig verlängern, sehr gut und sehr wichtig ist. Und ich würde mich sehr freuen, wenn das trotz aller gegenteiligen Initiativen aus der Bundesregierung in hohem Umfang erhalten bleibt. Aber das funktioniert nie als Feuerwehr, mit der man konkrete politische Probleme löst und aufhält.
Okay, wir haben noch eine Chance. Hier vorne gleich eine Frage.
Dankeschön. Genau, ich wollte fragen, Sie haben das oft angesprochen, dass die Sozialisierung in Ostdeutschland eine Rolle spielt. Vielleicht könnten Sie den Punkt nochmal erläutern, weil zumindest das Narrativ so, ja, die haben halt nicht Demokratie gelernt, das sagt man ja irgendwie oft. Und gleichzeitig haben Sie ja eben angesprochen, dass es auch viel mit Deindustrialisierung zu tun hat. Vielleicht können Sie das nochmal im Zusammenhang erläutern. Dankeschön.
Ich würde noch eine zweite dazu nehmen und dann teilt ihr euch das wieder auf, ja? Super.
Danke. Also ich wollte Sie gerne nochmal fragen, wie Sie es sehen mit einer möglichen Regierungsführung sogar in Sachsen-Anhalt, die ja recht wahrscheinlich ist, vielleicht sogar mit einer absoluten Mehrheit, und wie Sie es sehen mit einer möglichen Entzauberung letztlich durch, die ich vielleicht befürchte, weil wenn man nur immer nur gegen etwas ist, das reicht ja im Prinzip in einer krisenhaften Zeit, und wir haben ja jetzt nicht die Perspektive auf eine globale ökonomische und politische Verbesserung, würde ich mal behaupten, jetzt perspektivisch kurz bis mittelfristig. Und deswegen befürchte ich eben, dass es möglicherweise nur über eine Entzauberung gehen könnte, wenn überhaupt, weil Sie ja in der luxuriösen Position ist, wie Sie ja schon gesagt haben, dass Sie immer nur dagegen argumentieren müssen zur aktuellen Politik.
Das hätte ich auch gefragt. Ändert sich alles, wenn die einmal regieren?
Ich kann einen Hinweis geben aus Thüringen vor allen Dingen, da sehen wir es, eine der wenigen Beispiele in Deutschland, wo jemand von der AfD regiert an der Stelle, Landrat Sesselmann in Sonneberg. Hier gibt es keine Hinweise darauf, dass es irgendeine Form von Entzauberung gegeben hat, eher ein vorsichtiger Hinweis auf das Gegenteil, wenn wir uns anschauen, also er ist im Sommer, heute vor 3 Jahren, ist er ins Amt getreten und schon bei der Landtagswahl und auch bei der Bundestagswahl 2024/25 haben wir gesehen, dass Sonneberg trotz dass er keine gute Bilanz hatte, objektiv gesehen, dass es einen überdurchschnittlichen Anteil der AfD im Landkreis gegeben hat. Da können wir also keinen Hinweis ableiten, dass das tatsächlich zu einer Entzauberung an der Stelle geführt hat. Weil es auch relativ einfach ist zu behaupten, naja, ich kann ja jetzt auch nicht ändern, was Leute vor mir 30 Jahre lang falsch gemacht haben. Ich kann auch nicht ändern, was die Landesregierung macht. Ich kann auch nicht ändern, was die Bundesregierung macht. Und mir sind hier die Hände gebunden. Ähnlich würde ich das auch befürchten, dass es in Sachsen-Anhalt beispielsweise mit einer Alleinregierung die Argumentation wäre, das alles auf externe Faktoren zurückzuführen und da einfach zu sagen, ich kann ja hier an der Stelle nicht viel machen. Deswegen bin ich da sehr skeptisch, was diese Strategie betrifft.
Dann beantworte ich die andere Frage. Also das ist was natürlich sehr hitzig und kontrovers diskutiert wird. Mit der Sozialisation habe ich gesagt, dass ist die Frage sozusagen, wenn man sagt, also sehr offensichtlich, wenn man sich die Deutschlandkarte anguckt, die AfD ist im Osten erfolgreicher als im Westen, sowohl auf den ganzen Bund als auch in Berlin dann bezogen. Und dann ist, also wenn man das ein bisschen näher sich anguckt, ist es so, dass die Menschen, die in Ostdeutschland sozialisiert sind, eher die Wahrscheinlichkeit haben, als Leute, die dann einfach nur in die eine oder andere Richtung rüber migriert sind. Das hat dann eher nicht den Effekt, dass das komplett aufgehoben wird. Und was dann davon wiederum die Ursache ist, das ist auch umstritten, das ist nicht so leicht herauszufinden. Ich finde schon beides plausibel. Ich finde plausibel, dass die, also in Westdeutschland ist im Umgang mit Immigrationen sehr, sehr viel falsch gemacht worden, ist sehr, sehr viel sehr schlecht gelaufen. Trotzdem ist dort die Einübung vom Leben in einer Migrationsgesellschaft, glaube ich, sehr viel besser noch gelaufen als in Ostdeutschland, wo die Segregation noch deutlicher war. Es gab deutlich mehr Erfahrungen mit dem Leben in zivilgesellschaftlichen Zusammenhängen, was in Ostdeutschland auch sehr viel weniger war. Und ich glaube, diese fehlenden Erfahrungen sind ein plausibler Faktor. Und aber eben der andere plausible Faktor, der von Strukturwandel und Strukturbruch, der ist auch sehr eindeutig so, weil das sehen wir auch in Westdeutschland, ist tatsächlich die AfD da erfolgreich, wo es vor 30, 40, 50 Jahren viel Industrie gab, relativ unabhängig davon, ob es die heute auch noch gibt. Also wohl, keine Ahnung, in Schwäbisch Hall, wo heute immer noch die ganzen Hidden Champions aus Deutschland sitzen, ist die AfD ziemlich erfolgreich, obwohl es das da wirtschaftlich immer noch relativ gut aussieht, als auch im nördlichen Ruhrgebiet, wo es so gut wie keine Industrie mehr gibt. Das heißt, dieser Umbruch ist ja auf jeden Fall da und ich glaube, das sieht man in Ostdeutschland auch in einer ähnlichen Zusammenstellung. Von daher glaube ich, ist es sowohl die Erfahrung von Demokratie in der Zeit der deutschen Teilung, als auch die Erfahrung des Umbruchs mit allen wirtschaftlichen und anderen Folgen, die es dann in den Jahren danach hatte.
Soweit ein Ausschnitt aus der Diskussionsrunde Wer wählt die AfD? Wer könnte anders wählen? Klassenpolitik der Rechten. Aufgezeichnet von uns auf der Konferenz Bevor es zu spät ist, die jüngst am Erfurter Zughafen stattfand. Die beiden Politikwissenschaftler Floris Biskamp und Cornelius Helmert stellten ihre Erkenntnisse zur Wählerschaft der AfD vor. Die Runde wurde von André Pordosch und Sophia Hoffmann von der Universität Erfurt moderiert.
All das mag ich, all das mag ich.
Ihr hört eine Sondersendung hier auf Radio Frei, die erste von drei Ausgaben, denn wir waren auf der Konferenz, bevor es zu spät ist, wissenschaftliche Perspektiven auf die faschistische Gefahr. Wir haben eben gerade einen Mitschnitt eines Panels gehört und wir haben auch nicht nur die Panels mitgeschnitten, wir haben auch verschiedene Besucher und Besucherinnen gefragt, warum sie da waren und welche Erkenntnisse sie mitgenommen haben.
Ich finde, es ist wichtig, sich heutzutage gut zu informieren, weil ich glaube, der Diskurs ist das Wichtigste, was man heute machen kann, zur heutigen Zeit. Es ist nicht nur, ich bin gegen das oder für das, sondern auch mit den Leuten zu reden, die vielleicht anderer Meinung sind. Und das geht nur, wenn man Hintergrundwissen hat und sich verschiedenste Meinungen anhört.
Ich glaube, was mich jetzt konkret dazu bewogen hat, hierher zu kommen, zu der Aktion Wissenschaft gegen Faschismus, war einfach, dass ich es sehr gut und vielleicht auch schon längst überfällig finde, dass auch wissenschaftliche Stimmen sich positionieren, weil es letztendlich eben auch um irgendwie die Existenz von Wissenschaft als solches geht und das ja gerade auch so einer Bewegung wie Widersetzen auch eine Autorität, nochmal eine andere Autorität verschafft, die Medien nicht so einfach, nicht die allgemeinen Medien, aber die halt generell die Berichterstattung auch nochmal verändert, weil es den Protest auch nochmal mehr legitimiert und auch PolitikerInnen es schwerer macht, irgendwie das alles als, sage ich mal, linksextreme Veranstaltungen zu framen, auch teilweise.
Soll man eine Nachfrage stellen, weil da steckt ja schon drin, dass dieses Framing, das hast du beobachtet jetzt auch im Vorfeld des AfD-Bundesparteitags, das immer so um die Gefahr von links eher ging bei vielen Medien.
Ja, also ich habe mir teilweise gerade bei so Live-Tickern, das ist wahrscheinlich auch dem Format von so Live-Ticker oder Reels geschuldet, da habe ich mir manchmal so ein bisschen mehr Differenzierung irgendwie gewünscht von, wer hat hier das eigentlich alles organisiert. Und ich habe das Gefühl, dass das dann wahrscheinlich auch oft unglücklich und zufällig schnell in so einen rechts gegen links irgendwie dargestellt wurde.
Hallo, Radio Feuers Erfurt. Oh, ihr macht Entspannungsübung. Seid ihr schon eine ganze Weile hier?
Wir sind schon eine ganze Weile hier, ja.
Es war ja wahnsinnig viel Input, hohes Niveau auch, muss man sagen. Was habt ihr, manche machen Notizen. Habt ihr Notizen gemacht? Habt ihr was mitgenommen?
Also gedankliche Notizen haben wir auf jeden Fall gemacht. Es war natürlich sehr viel Input, aber auch sehr viel wichtiger Input und auch aus ganz verschiedenen Perspektiven. Das ist total wertvoll, ja.
Dem kann ich zustimmen. Ich habe jetzt selber auch keine Notizen auf Papier gemacht, aber ich habe mir auf jeden Fall mentale Notizen gemacht, auch nochmal nachzuschauen, was diese Organisation, ich habe gerade den Namen vergessen, vom ersten Panel, ich glaube Gesellschaft für Freiheitsrechte oder so, ja, genau. Die ja genau für das AfD-Verbot das Gutachten erstellt hatte. Da soll es ja auf der Website eine Zusammenfassung geben und die wollte ich mir auch nochmal anschauen. Ja.
Was hat euch bewogen, heute mit hierher zu kommen?
Also ich bin Studentin hier an der Uni, das heißt irgendwie ist es für mich total wichtig, sich auch zu fragen, was kann Wissenschaft eigentlich leisten im Antifaschismus, im ja gesellschaftlich nahbar bleiben und deswegen ist es natürlich toll, dann die Größen, die sich schon jetzt fachlich damit gut auseinanderzusetzen, zu sehen und auch den entsprechenden Fragen zu stellen.
Dem kann ich nur zustimmen. Ich glaube, ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass man sich selber auch irgendwie aktiv fühlen möchte. So bei dem, was passiert, da will man auch irgendwas machen und man ist so ein bisschen hilflos. So was kann ich machen? Und ich glaube, hierher zu kommen, gibt einem zumindest ein bisschen das Gefühl, dass man ja dabei ist bei einem Widerstand gegen die AfD. Und nicht zuletzt, ich bin Wissenschaftlerin an der Uni Erfurt und hier so die ganzen Größen der deutschsprachigen politischen Theorie zu sehen, ist natürlich auch toll.
Ein schöner Nebeneffekt.
Genau.
Ich glaube, ich fand gerade die letzte Podiumsdiskussion oder ja, Podium interessant, wo ich war. Das ging um ja, Klima und Gender. Ich glaube, den Zusammenhang finde ich sehr wichtig, irgendwie aufzugreifen, wie das Patriarchat in alledem irgendwie wirkt und warum so viel Abwehr gegen Klimaschutz und irgendwie generell progressive Politik besteht. Ja.
Frau van Dijk, nur eine Frage, radiofrei. Es ging ja darum, Wissenschaft so nach draußen zu tragen. Wie zufrieden sind Sie bislang? Es war jetzt ganz viel. Sie rennen ja auch gerade hin und her.
Ja, das, ich glaube, ich habe deswegen gar nicht so einen Gesamtüberblick, ne, weil wir die drei Bühnen parallel hatten. Wir sind ganz froh, weil wir glauben, dass das Konzept, dass man viele Themen hören kann, dass die Einzelveranstaltung nicht so lang ist, dass es viel Dialog und Diskussion gibt. Und wir sind total froh. Es ist voll. Es sind viele Leute gekommen. Es ist auch, glaube ich, ein ganz schön heterogenes Publikum hier. Tolle Fragen. Von daher würde ich sagen, sind wir im Moment zufrieden.
Und zuletzt gehört, das war Silke van Dijk, eine der Mitorganisatorinnen der Konferenz, bevor es zu spät ist, wissenschaftliche Perspektiven auf die faschistische Gefahr, die jüngst am Erfurter Zughafen stattfand.
Where is it going to go?
Das war Ausgabe 1 dieser dreiteiligen Reihe. Wir hören uns spätestens dann nächsten Freitag um 9 Uhr wieder. Dann gibt es Folge 2 und dann dreht es sich um Antigenderismus und aggressive Männlichkeit, Geschlechterpolitik als Agitationsfeld der Rechten. Im Übrigen könnt ihr auch auf unserer Internetseite www.radio-frei.de auf aktuell klicken. Da haben wir auch nochmal die verschiedenen Gespräche, die wir geführt haben auf der Konferenz, bevor es zu spät ist, online gestellt. Mein Name ist Reinhardt und ich sage Tschüss.
Helping the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh, 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 oh. Unpacking the bags and setting up and planting lilacs and buttercups. Oh, 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 oh. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pain. Oh, oh, oh. Tip my cap on little